Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Hallo Markus.
Anna, sag mal, wie gerne gehst du eigentlich in Fußgängerzonen?
Ach, ich muss sagen, gar nicht so gerne. Also ich fahre gerne mal in die Stadt. Aber dann ist es jetzt weniger dieses typische Shoppen gehen, sondern eher wirklich sich in Café setzen, irgendwo hier in Köln oder Düsseldorf am Rhein sitzen, ne? So ein bisschen sich umgucken. Das ist dann eher mein Ding. Wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube, bei mir ist ähnlich. Also ich bin jetzt auch kein sonderlich großer Fußgängerzonengänger, wenn man das so sagen kann. Also fühle mich da immer eher gestresst und gehetzt, weil alle irgendwie so im Laufschritt unterwegs sind und gut, jetzt bin ich dann in Köln beheimatet, ne? Schildergasse und Hohe Straße sind natürlich immer proppenvoll und dadurch kommt da so ein Stresslevel auf. Also ich finde es auch irgendwie netter, dann so entweder in einer kleineren Stadt oder so in Köln dann eher so eine Straßenecke abgebogen, wo es so ein bisschen entspannter ist, aber ich gehe echt selten in die Fußgängerzone, muss ich zugeben.
Ja, kann ich nachvollziehen und ich kann mir auch schon denken, warum du das gefragt hast.
Ach ja, ist das so?
Mhm. Ja, ich nehme an, es hat mit unserem heutigen Gast zu tun. Das ist nämlich Dr. Kevin Meyer. Er ist Geschäftsführer von Midstart und versucht mit seinem Team neue Konzepte für bestehende Handelsimmobilien umzusetzen, die nicht mehr so richtig gut funktionieren. Und die stehen ja eben häufig in unseren Fußgängerzonen.
Ja, genau. Also das war nämlich auch mein Gedanke und eines der größten Projekte, die Midstart derzeit vorantreibt, das ist der Umbau eines P&C-Gebäudes auf der Frankfurter Zeil. Das ist deutschlandweit tatsächlich die größte P&C-Filiale, die es gibt. Und nach dem Umbau soll es da auf 4 Geschossen, also neben dem P&C weiterhin, Platz geben für Einkaufen, für Freizeit, für Gastro, für Sport und Bildung, für Arbeiten. Also was ich ganz spannend finde, da ist unter anderem eine Multifunktionshalle geplant, die auch Sportvereine zum Beispiel benutzen können. Es soll ein Hotel rein und eine Grundschule, ganz, ganz viele Themen.
Aber Markus, ich glaube, wir müssen auch noch ein paar Worte zu Midstart verlieren. Denn einigen ist das Unternehmen sicher noch als JC Real Estate bekannt. Unter diesem Namen hat der Projektentwickler die Immobilien des Modeunternehmens P&C betreut. Jetzt, als Midstart, bietet er seine Leistungen auch für Dritte am Markt an. Das Timing ist grundsätzlich sicher nicht schlecht. Schließlich gibt es überall im Land innerstädtische Handelsimmobilien und Warenhäuser, für die es dringend neue Konzepte und Nutzungen braucht.
Genau, das stimmt total. Und ich bin gespannt, was uns Kevin Meyer gleich berichten wird. Denn die Herausforderungen bei solchen Projekten, die sind ja ohne Frage riesig, ne? Also vorher, bevor wir darauf eingehen, da wird er uns gleich ganz, ganz viel erzählen. Vorher vielleicht noch ein paar Fakten zu ihm als Person. Er ist studierter Wirtschaftsingenieur und war vor seinem Wechsel in das, ich nenne das jetzt mal P&C-Universum, da war er in der Geschäftsleitung bei der OFB Projektentwicklung tätig. Außerdem war er bei BEOS in der Projektentwicklung und im Asset Management und davor hat er Fondskonzepte bei MPC Capital aufgesetzt. Also eine ganz breite Range, die er da abdeckt.
Dann würde ich sagen, wir holen ihn vors Mikro. Mein Name ist Anna Sebizek, ich bin Marketingmanagerin Architecture bei Jung.
Mein Name ist Markus Gerhards, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Hallo Kevin, schön, dass du da bist, den Weg aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Köln ins Podcast-Studio eingetreten. Ich habe die Anna gerade gefragt, wie denn ihr Verhältnis zu Fußgängerzonen so ist. Wie ist das denn bei dir? Ist die Zeil für dich so eine Laufstraße mit Historie, wo du früher schon immer irgendwie einkaufen gegangen bist? Oder gehst du heute gerne in Fußgängerzonen? Wie sieht das aus?
Also ich bin in Frankfurt aufgewachsen, Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen und war dann als Kind häufig natürlich samstags mit der Familie in Frankfurt zum Einkaufen. Da war eigentlich die östliche Zeil eigentlich mal ein normaler Fußweg. Ne? Du warst dann erst an der Hauptwache und am Ende bist du mal zu P&C oder zu anderen Läden, die auf der Zeil waren. Und das war früher, sag mal, der Weg, wo man normalerweise gegangen ist. Und ich hab's, bevor ich auch bei dem Unternehmen angefangen habe, bei dem ich jetzt bin, hat sich das doch in den letzten 3-4 Jahren immer mehr reduziert. Ne? Man hat einfach, der normale Weg ist irgendwann mal in der Hauptwache zu Ende gewesen und man hat sich dann eher in den westlichen Teil der Stadt orientiert. Hat viele Gründe, ne? Aber trotzdem glaube ich einfach, dass die Zeil, unabhängig vom Shopping, aber ich glaube auch, es braucht auch weiterhin großflächige Shoppingangebote, weil wir auch sehen, dass das immer noch der Magnet ist, um die Menschen auch aus den umliegenden Gemeinden in die Stadt zu bringen, dann immer noch der Motor ist. Ne? Ich glaube, wir brauchen nicht mehr das Flächenangebot, was es mal in der Vergangenheit gab, aber die Menschen wollen trotzdem immer noch mal die Dinge anfassen, sich inspirieren lassen und ich glaube auch jetzt nach Corona ist das Online-Shopping auch so ein bisschen zu viel geworden. Ne? Ich glaube, man sieht das ja auch in den Umsätzen der Online-Shopping, es steigt nicht weiter an, wie das mal prognostiziert wurde, es flacht da auch ab und ich glaube, es gibt eine gewisse Sehnsucht, mal wieder irgendwie sich in der Stadt aufzuhalten und nicht nur shoppen zu gehen, sondern auch andere Dinge, essen zu gehen und andere Angebote wahrzunehmen. Deswegen glaube ich, zurückzukommen, die Zeil ist aktuell, glaube ich, nicht der Platz, an dem du dich gerne aufhältst. Das ist er nicht. Es war aber in der Vergangenheit auch nicht.
Das ist bei vielen Fußgängerzonen, glaube ich, auch so. Ne? Also wenn ich jetzt wieder mal mit Köln anfange, also schön ist das nicht. Ne? Also dieses Schlagwort Aufenthaltsqualität.
Nein, aber die Aufenthaltsqualität war früher auch nicht anders. Ne? Also es standen ja auch nicht mehr Bäume oder dergleichen da. Ich glaube, es ist einfach auch eine andere, das haben wir auch, wir haben ja Daten erhoben, GPS-Daten von Handygeräten, dass man auch so ein bisschen sieht, nicht nur sich die Frequenzen anschaut, weil wenn man sich die Frequenzen anschaut, dann sieht man in der Zahl, dass die Frequenz teilweise höher ist als vor Corona. Also okay. es sind eigentlich tendenziell mehr Menschen in der Stadt, aber es gibt eine andere Zusammensetzung der Menschen. Ne? Es gibt einfach gesellschaftliche Gruppen, die während Corona ihre Nutzungsverhalten geändert haben. Aufgrund ihrer Möglichkeiten. Die haben vielleicht gesagt, okay, ich gehe in ein anderes Fitnessstudio oder ich mache jetzt mehr Homeoffice oder haben sich einfach auch so mal professionalisiert in ihrem Online-Shopping oder dergleichen. Mhm. Und es gab einfach so eine gewisse Verschiebung der Nutzergruppen. Und das führt teilweise auch so mal zu einer anderen Wahrnehmung der Innenstadt. So, ne? So, und daran muss man arbeiten. Also wir haben das nur gemessen, dass einmal die Kaufkraft abgeflossen ist, dass einmal viele junge Leute weggegangen sind und teilweise Leute mit niedrigem Einkommen oder anderen Hintergründen diese Lücke aufgefüllt haben. Ja. Ne? Und jetzt muss man einfach schauen, wie kriegt man im Prinzip das wieder ausgewogen hin durch andere Angebote. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Innenstadt soll jetzt kein elitärer Ort werden, dergleichen, sondern es muss eigentlich die Gesellschaft abbilden. Ne? Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, die Innenstadt. Und ich glaube, wenn wir das wieder hinbekommen, dann führt das automatisch auch zu einem höheren Wohlbefinden, auch ein Sicherheitsgefühl, was teilweise ja auch leidet. Wir kriegen es ja auch wirklich mit, die Anzahl der Ladendiebstähle und dergleichen steigt ja auch. Ja? Also die Sauberkeit ist deutlich gesunken. Ich glaube, das ist auch, kann man auch objektiv sagen, nicht nur eine subjektive Wahrnehmung. Und ich glaube, unabhängig von den Angeboten, die wir machen, und wir müssen jetzt nicht anfangen, Bäume zu pflanzen und Parkbänke, ich glaube, das ändert das Problem nicht, sondern ich glaube, wir müssen einfach wieder stimulieren durch andere Nutzungsangebote, die Menschen wieder mehr in die Innenstadt ziehen. Weil ich glaube, die Innenstadt ist einfach, glaube ich, schon irgendwie ein natürlicher Ort, wo wir uns gerne aufhalten wollen, wenn wir was erleben wollen, wenn wir uns treffen wollen, dann geht man eigentlich in die Stadt, so wie man das so irgendwie bei uns in Frankfurt sagt. Und dafür brauchst du halt einfach mehr als jetzt irgendwie ein paar Parkbänke oder andere Dinge, sondern es muss einfach von den Immobilieneigentümern in Kombination mit den Städten Nutzungskonzepte entwickelt werden, die ja wieder spannend sind. Ne? Ja. Und dann gehe ich nicht nur wegen Shopping, sondern ich gehe auch wegen anderen Dingen in die Stadt. Und das ist einfach, und dann, wenn wir mehr Leute in die Stadt kommen und wie kriegen wir ein ausgewogenes gesellschaftliches Verhältnis hin in der Innenstadt, dann steigt meiner Meinung nach auch die Aufenthaltsqualität.
Ist das so, ich weiß nicht, wie du das siehst. Früher hat man immer gesagt, so Innenstadt ist so der Marktplatz, da war irgendwie alles. Und dann gab es die Zeit, die wir jetzt so kennen, wo das so eine reine Konsummeile war. Und was passiert jetzt? Wird das wieder mehr so dieses Marktplatzmäßige? Gibt es mehr Wohnen in Zukunft in der Innenstadt? Oder sind das irgendwie öffentliche Nutzungen, Eventflächen? Also was passiert da?
Also es gibt, glaube ich, viele Leute auch in unserer Branche, die jetzt genau darauf was sagen würden. Die sagen, genau dahin muss es gehen. Ich finde es jetzt ein bisschen vermessen, weil ich glaube, die Entwicklung einer Innenstadt ist so komplex und auch so vielfältig und auch regional unterschiedlich, dass wir, glaube ich, jede Stadt mal die Wirkungszusammenhänge verstehen müssen. Also das kann man wirklich auch jetzt, und häufig wurde, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen, ich erlebe das ja, ich spreche mit vielen Bürgermeistern und Plandezernenten, Da kommen dann immer diese Bauentscheidungen, ja, wir brauchen da jetzt gefördertes Wohnen oder wir haben genug Büros oder wir haben genug Hotels und so. Das sind ja also Partikularinteressen, die dann einfach festgehen und dann entsteht so ein Nutzungskonzept für ein neues Quartier. Aber keiner überlegt sich eigentlich vorher mal oder weiß es vor allem, wie denn eigentlich genau Wohnen wirkt in der Innenstadt, in der Lage. Führt das wirklich zur Belebung? Oder ist dann vielleicht doch ein innovatives Büroquartier für junge Firmen vielleicht doch eher ein stärkerer Impuls? Ne? Weil wenn ich mir überlege, ein Wohnquartier, da habe ich pro Person sagen wir, einen viel höheren Quadratmeterverbrauch als zum Beispiel in einem Büro. Ne? Da reden wir vom 2-, 3-, 4-fachen. Also ich habe eine ganz andere Dichte an Leben, die dann unter der Woche in der Innenstadt ist. Ne? Dann am Wochenende, wenn die Leute da sind, haben wir in der Innenstadt ja nicht das Problem. Sonntags, aber samstags ist die Stadt so voll. So, die Frage ist, ne, was will ich eigentlich erreichen mit meinem Ansiedlungsmanagement, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, und es ist ja gerade in vielen Städten so, die Stadt neu zu kuratieren. Wir sprechen häufig über kuratieren. Ich glaube, das kann man von Shoppingcentern lernen. Shoppingcenter weiß genau, ich mache den einen Händler nach vorne, den anderen nach hinten, ja, und das zieht die Menschen hin. Und ich glaube, genauso müssen wir sprechen, was wollen wir für eine Stadt haben? Das müssen sich die Städte erstmal vorher überlegen. Und dann vielleicht wirklich, bevor sie neue Bebauungspläne aufstellen oder neue Baurechte vergeben, einfach mal das Nutzungskonzept sich anschauen, ob das eigentlich passt mit dem, wo sie hinwollen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da kann man wirklich auch, wenn man sich Daten anschaut, GPS-Daten, andere Daten, sind ja alle Daten sind da. Und da kann man wirklich Korrelationen mal sagen, keine Ahnung, das Angebot, die Nutzergruppe ist da. Ne? Das kann man ja alles modellieren. Nur wenn man halt dann so mit Städten spricht, das ist dann für die schon Rocket Science. Ne?
Das wollte ich gerade
sagen. Das ist dann Raketenwissenschaft. Und es gibt ein schönes Bild von Planungsdezernenten, die dann wirklich immer noch mit Fähnchen auf ihrer Stadtkarte besondere Plätze markieren. Also wir sind, glaube ich, jetzt wissenschaftlich schon einen Tick weiter. Und wenn man sich die Investitionssummen anschaut, die da reinfließen in, ne, also nicht nur das mal öffentliche Gelder, aber auch private Gelder, das ist auch ein Hauptproblem der Immobilienwirtschaft. Wir haben in den letzten Jahren sehr stark kapitalmarktorientiert Projekte entwickelt. Ne, was ist finanzierbar? Was finanzieren die Banken? In welchen Topf passt das Projekt bei den Investoren? Ja, check the box und dann Faktor 30 plus und weg damit. Was ist denn Irrsinn? Ne? Und dann aber idealerweise noch ein DGNB-Siegel draufgeknallt. Platin, dann zieht in 10 Jahren der Mieter aus und kein Nachmieter braucht diese Flächen mehr. Dann ist das alles andere als nachhaltig. Sondern ich glaube, das Nachhaltigste ist wirklich, sich mit einer Stadt zu beschäftigen, im Schulterschluss mit der Stadt zu überlegen, was funktioniert und jetzt auch nicht politisch getrieben, wir brauchen jetzt 50% Sozialwohnungen an der Stelle. Da gibt es ja auch Beispiele, da wurden Sozialwohnungen in Hochhäuser gebracht von den Städten, ja, weil wir wollen jetzt in dem Hochhaus, kriegst ein Hochhaus, aber in das eine Hochhaus musst du, keine Ahnung, eine Sozialwohnung reinbringen. Nur was passiert? Dann hast du irgendwie eine Kaltmiete von 8 Euro gesichert, aber die Nebenkosten liegen bei 7-8 Euro. Und dann zahlt der Sozialhilfeempfänger oder der Wohnberechtigte, in Summe viel, viel mehr. Mhm. Ne? So, die Frage ist dann, ist das Ziel erreicht oder nicht? Also ich glaube, das Verständnis über Ursache, Wirkung und dann welche Möglichkeiten es gibt, ich glaube, das ist essentiell für eine nachhaltige und erfolgreiche Stadtentwicklung. Und insbesondere, und das ist, glaube ich, mir wirklich ein Anliegen, im Schulterschluss mit den Eigentümern. Weil ich merke es häufig, auch bei Bürgerdialogen oder irgendwelchen runden Tischen, gibt es ganz viele tolle Ideen, aber meistens sind die Eigentümer gar nicht am Tisch. Ja, wenn irgendwelche Interessensvertreter und Politiker überlegen, wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen, und dann gibt es dann tolle Initiativen. Aber am Ende, und das gehört auch zum Realismus dazu, wir haben immer noch sehr, sehr hohe Werte gebunden. Und ich werde erstens auch den Umbau nur finanziert bekommen, wenn es irgendeine Art und Weise finanzierbar ist und wirtschaftlich darstellbar. Also, ne? Und das ist der Spagat, den wir arbeiten wollen. Und wir als Vertreter von langfristigen investierten Immobilieneigentümern, die nicht jetzt den schnellen Exit wollen, wie es jetzt ja viele in den letzten 10 Jahren getan haben, ne? Wo wir jetzt auch die Folgen sehen mit den Baustellen, die dann irgendwie nicht weiter vorangehen, weil die Faktoren so stark gefallen sind und dergleichen. Unser primäres Interesse ist, dass die Projekte an sich funktionieren in der Stadt, die funktioniert, weil das ist der langfristige Wert. Ne? Und das war, sagen wir mal, eine gewisse irrationale Verschiebung des Immobilienmarkts die letzten Jahre. Wir haben ja einfach echt nur für Banken und für Investoren gebaut, die einfach ihren Anlegern wieder eine Rendite verkaufen wollten. Ja. Und es gab ein schönes Wort, die Stadt als Beute. Ja, das war die Stadt hat sich eigentlich verkauft. Und jetzt in den 70er, 80er Jahren an den Retail verkauft, ja, jetzt die letzten Jahre an andere Investoren, und das ist eigentlich schade, ne? Und die merken wirklich, und viele gute Dezernenten und Bürgermeister verstehen das ja mittlerweile auch. Die sind ja auch nicht komplett aus der Welt gefallen, dass man eigentlich einen Schulterschluss finden muss zwischen öffentlichem Nutzen, gesellschaftlichem Nutzen und Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit. Und ich glaube, dahin muss es gehen, und da müssen die Städte auch sich stärker da auch professionalisieren, weil es macht auch nur Sinn mit einem guten Sparringspartner, ne? Weil dann auch erst Vertrauen entstehen kann. So, und da gibt es wirklich super Beispiele und wirklich gute Leute auch auf Seiten der öffentlichen Hand. Und da muss eigentlich die Entwicklung hingehen. Mhm.
Das ist ein gutes Stichwort, gute Beispiele, denn genau darauf möchten wir auch heute eingehen. Also nochmal ein bisschen von dieser Metaebene, sage ich mal, von der Stadtentwicklung weg, doch dann projektindividueller, und zwar auf euer eigenes Projekt auf der Zeil. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr dazu. Ihr wollt ja auch verschiedene Nutzungen unterbringen. Was ist denn speziell bei diesem Projekt so herausfordernd für euch?
Ja, ich glaube, das ist eins der komplexesten Projekte, die ich begleiten durfte. Besonderheit erstens ist Umbau im Bestand. Ja, also wir wollen ja den Standort erhalten und den Betrieb aufrechterhalten. Das ist immer eine riesen Herausforderung. Wir haben das jetzt an anderen Stellen in Ulm und Mannheim schon abgeschlossen. Die Gebäude sind in Betrieb, aber das ist natürlich dann, wenn unten der Kunde möglichst wenig von den Baumaßnahmen in den oberen Geschossen mitbekommen soll, ist das, glaube ich, logistisch und in der Abstimmung so eine riesen Herausforderung. Das wird in Frankfurt genauso sein. Ja, und dann ist natürlich immer in der Stadt, in Projektentwicklung natürlich Nachbarschaft muss mit einbezogen werden. Und natürlich aufgrund der hohen Investitionssumme natürlich auch die Schaffung einfach auch von mehr Fläche. Das ist, glaube ich, auch ganz klar, und das ist aber auch mein Gefühl. Diese großen Grundstücke, diese innerstädtischen Grundstücke, ob es eine Galeria ist oder sind ja eigentlich vom städtebaulichen möglichen Volumen nicht richtig ausgenutzt worden. Die wurden ja damals einfach nur als Konsumtempel gebaut, und da hat man einfach kein sechstes, siebtes Obergeschoss gebraucht. Ne? Bis zum dritten Obergeschoss, und dann kommt die Verwaltung und dann Deckel drauf, ne? Und dann haben diese Dinge funktioniert. Deswegen da im Prinzip mit der Stadt gemeinsam eine Lösung zu finden, wie kann man im Prinzip durch zusätzliches Volumen eine Refinanzierung der Transformation des Gebäudes ermöglichen. Weil ich kann nicht die Fläche gleich halten und komplett umbauen, weil der Umbau von so einem Haus ist teilweise teurer als ein Neubau mit allen Maßnahmen, die dazugehören. Deswegen rentiert sich das an vielen Orten. Das funktioniert nicht überall. Es gibt auch, sag mal, kleinere Städte oder wo, sag mal, die Mietpreise nicht in der Höhe da sind, wo man einfach durch mehr Volumen das refinanzieren kann, weil dann ist das Bauen einfach zu teuer. Ne? Mittlerweile, wir sehen überall, auch in den mittleren Städten, ein steigendes Mietniveau. Ne? Aufgrund der Inflation steigen auch die Mieten, auch insbesondere im innerstädtischen Bereich. Aber das ist die größte Herausforderung, erstmal den Spagat zu finden, mit der Stadt ein höheres Bauvolumen zu ermöglichen und dann natürlich im Schulterschluss, das, was ich anfangs gemerkt habe, dann mit der Stadt Frankfurt sagen, okay, wenn wir diese Flächen bekommen können, was ist der Mehrwert für die Stadt Frankfurt? Ne? Und da gab es einmal das Thema mit der Schule, ja, was glaube ich wirklich total spannend ist, was einmal im Prinzip der Bedarf befriedigt, der einfach da ist, das ist glaube ich ganz wichtig. Aber natürlich auch so mal die Innenstadt wird zum natürlichen Umfeld auch unserer Kinder macht, weil ich glaube, wenn die Innenstadt, das ist glaube ich eines der Hauptprobleme, wenn Kinder die Innenstadt nicht mehr als normalen Lebensraum wahrnehmen, dann sozialisieren wir sie eigentlich weg von der Innenstadt, mehr weg zu Einkaufszentren, Malls oder Online-Shopping. Und dann haben wir irgendwann mal in 20 Jahren amerikanische Verhältnisse. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also die größte Herausforderung ist natürlich technisch, aber dann im Prinzip auch mit der Stadt ein Nutzungskonzept zu finden, wo die Stadt einen Mehrwert hat und was dann mal eine gewisse Aufstockung rechtfertigt. Und das natürlich dann im politischen Diskurs dann auch noch hinzubekommen, weil wir kommen ja immer mehr in Frankfurt ja auch in ein Mehrparteiensystem. Ja, dass wenn ich nur mit einer Partei spricht, die hat die Mehrheit und dann ist alles gut. Und das ist natürlich ein massiver Dialog. Und gerade bei innerstädtischen Projektentwicklung natürlich auch die Bürger mitzunehmen. Aber ich glaube, das haben wir in Frankfurt wirklich, in enger Abstimmung mit der Stadt bislang, glaube ich, gut hinbekommen. Ja, dass da niemand irgendwie denkt, jetzt haben da im Hinterzimmer wurden Deals gemacht und so wie jetzt, sondern wir haben auch uns bewusst der Öffentlichkeit gestellt, auch in dem Architekturwettbewerb. die wir mit der Stadt Frankfurt abgestimmt haben und haben nicht nur der Öffentlichkeit den Siegerentwurf präsentiert, sondern haben die Öffentlichkeit im Vorfeld über die Entwürfe abstimmen lassen und haben dort auch die Bewertung der Bürger mit in dieses Juryurteil mit reingenommen. Ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Im Prinzip jetzt, weil die Immobilienbranche hat einfach in den letzten Jahren sehr viel Kredit verspielt. Ne? Auch gerade in Frankfurt, da stehen so viele Projekte, Köln auch nicht anders, Düsseldorf auch. So, und es ist immer so, wenn du mit einem neuen Vorhaben, wo du dann auch noch mehr Fläche willst, dann bist du erstmal irgendwie, eher so ein bisschen nicht der größte Freund. Und ich glaube, das jetzt hinzubekommen, dass alle sagen, ja, da profitieren wir alle. Das ist ein Vorteil für die östliche Zeil, das ist ein Vorteil für den Einzelhandel, das ist ein Vorteil für die Gesellschaft in Form einer Schule. Wir haben ja nicht nur die Schule, wir versuchen ja auch die Dächer zu aktivieren, dort vielleicht auch noch in der Stadt, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wieder Aufenthaltsqualität, weil die Aufenthaltsqualität auf die Zeil zu bringen, auf die Straße zu bringen, ist extrem schwierig. Weil ich will Traffic, ich will viele Menschen und wo viele Menschen sind, setze mich nicht gerne hin. So, ne? Das ist einfach kein angenehmes Gefühl.
Ach so, und dann zu sagen, die Qualität hole ich ins Gebäude oder in dem Fall aufs Gebäude.
Ins Gebäude und von insbesondere aufs Gebäude. Und ich glaube, wenn man sich Frankfurt oder generell alle großen Städte anschaut, wir haben ja da die Nutzung unserer Dachflächen ist ja eigentlich gar nicht gegeben. Da packen wir unsere Lüftungsgeräte drauf und wir haben jetzt bewusst für uns die Entscheidung getroffen, dass wir versuchen, wenn möglich, dass wir die Haustechnik ins Gebäude reinbringen, was häufig gut funktioniert aufgrund der großen Tiefe. Wir haben immer Bereiche, wo wir so kein Licht hinkriegen können. Und dann einfach die Dachflächen freiräumen für eine Nutzung.
Gab es denn eigentlich auch Ideen in der Konzeptionsphase, wo ihr gedacht habt, naja, diese und jene Nutzung könnte vielleicht rein und am Ende hat man es verworfen, weil es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht gab. Also jetzt ist da schon ganz viel drin. Mir fällt jetzt gerade auch nichts ein, was man sonst noch hätte machen können, aber also gab es auch mal irgendwie ganz andere Ideen?
Nee, also das Schöne ist ja auch das Nutzungskonzept, was wir jetzt anstreben, ist ja eine Momentaufnahme. Ne? Also wir wissen nicht, ob ihn dann, wenn zum Beispiel die Pachtverträge für ein Hotel auslaufen sollten oder für die Service Apartments, ob dann noch der Bedarf da ist. Und wir haben das Haus wirklich so gebaut, dass wir eigentlich die Nutzungsarten vertikal austauschen können. Wir können am Ende ein komplettes Hotel draus machen, wir können auch ein komplettes Büro draus machen. Natürlich mit Aufwand, aber mit minimalem Aufwand, weil wir die gesamte Haustechnik, ne, die ganze Abluft, die ganze Zuleitungen, die ganze Achsraster schon so ausgerichtet haben, dass wir maximal flexibel sind. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für eine nachhaltige Projektentwicklung. Ne? Unabhängig jetzt mal vom Nutzungskonzept, aber dass wir das auch anpassen können. Ja, jetzt nicht jede Woche, ja, aber doch in gewissen Zyklen wird es erforderlich sein. Und deswegen sind das auch die Projekte nachhaltig, wo, sagen wir, die Grundinstallation und die Achsen und die Fassaden so ausgerichtet und die Erschließungskerne, ja, das sind eigentlich die großen Deckenhöhen, das sind auch die Hemmschuhe bei anderen Revitalisierungen, ist immer, sagen wir, Erschließungssituation, Deckenhöhen, Fassade, das sind immer so die Zwangspunkte und es gibt immer viele Häuser, wo du nur die Einnutzung reinbringen kannst, weil einfach Parameter nicht passen. Und das haben wir versucht zu machen und wir hatten natürlich viele Ideen, und wir sind relativ ausgewogen, ne? Also wir haben jetzt wirklich keine dominierende Nutzungsart. Das ist, glaube ich, keine Nutzungsart hat mehr als 30% von den prognostizierten Mieten. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Produkt.
Das sind ja auch genau die Punkte, die hier bei uns im Podcast immer wieder aufkommen. Also diese Flexibilität und die unterschiedlichen Nutzungsarten, die dann langfristig möglich sind. Klar, wie du sagst, nicht jede Woche, aber grundsätzlich einfach dieser Gedanke daran. Und du hast ganz passend dazu auch gerade Nachhaltigkeit angesprochen, eben auch in diese Richtung zu denken. Ne? Also ich denke, wir haben uns mittlerweile glücklicherweise davon entfernt, dass eben Nachhaltigkeit einfach als rein der ökologische Faktor gesehen wird sozusagen, sondern einfach auch da die langfristige Nutzung. Das passt ja perfekt dazu.
Ja, und vor allem das der Riesenvorteil ist, das meint man ja gar nicht am Anfang so, aber das Thema Digitalisierung ist da wirklich ein wahnsinniger Vorteil. Ne? Also wenn ich ein Gebäude, ich bin jetzt auch kein Freund von hyper hochtechnologisierten Bürogebäuden, ja, weil am Ende kommen die auch an ihr Lebensende. Aber es gibt ja trotzdem, sagen wir, flexible digitale Lösungen, wo du einfach auch, sagen wir, Zutrittskontrollsysteme, Buchungssysteme, ja, diese ganzen Dinge, wo du einfach eine gewisse Flexibilität vorrüsten kannst. Beispielsweise, wir haben in Frankfurt ja diese große Sporthalle. Ja, da wirklich so ein original Basketballfeld, große Sporthalle, die dann vormittags von der Schule als Sportplatz genutzt werden kann und nachmittags für die Büronutzer oder für Fitnesskurse oder am Wochenende für Eventhallen und dergleichen. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir eigentlich zum Beispiel diesen Boden hin, dass du halt mal abends ein Konzert machen kannst und am nächsten Morgen mal wieder Basketball spielen kannst, ohne dass der Boden halt komplett verträgt. Und da gibt es ja mittlerweile auch ein innovatives System, so eine Art Glasböden. Also ich habe gestern erst von meinem Mitarbeiter gezeigt bekommen, aber es gibt ja wirklich so neues Material, wo keine Linien drauf sind, wo du dann erst durch LEDs das Spielfeld reinprojizierst. Und du kannst dann, die eine Stunde hast du ein Basketballfeld, die andere hast du dann im Prinzip ein Federballfeld, was auch immer. Und du kannst dort, der ist wohl so, dass du da mit Stöckelschuhen laufen kannst, aber halt dann auch mit Sportschuhen und so weiter. Ne? Also ich will sagen, der Fortschritt, die Innovation, was Materialität angeht und was digitale Möglichkeiten angeht, schreitet ja voran. Und das führt dazu, dass wir halt auch noch viel flexibler denken können. Ne? Und dann so eine Halle, am Anfang, als wir die geplant haben, weil natürlich mit diesen Übertiefen im vierten Obergeschoss, hatten wir Probleme mit der Belichtung. Okay, was machen wir denn daraus? Okay, lass mal über, so eine Halle gibt es ja gar nicht in der Innenstadt. Ich habe früher Basketball gespielt. Wir haben halt versucht, mit Freunden einfach mal so, lassen wir Basketball spielen im Winter. Wenn du nicht im Verein organisiert bist oder dergleichen, gibt es einfach nicht. Das ist keine Chance. Ne? So, dann gibt es im Fußball, gibt es diese Soccerhallen, das kommt so ein bisschen, aber wirklich im innerstädtischen Bereich gibt es sowas gar nicht. Ne? Und dann haben wir, okay, eigentlich ist das doch eigentlich, müsste man doch damit auch Geld verdienen können. Ne? Ich meine, so eine Soccerhalle, ein Beispiel, kostet halt irgendwie die Stunde 80 Euro, 100 Euro. Ne? Dann zahlt er dir 10 Euro rein und gut ist. Aber wenn du das mal hochrechnest, im innerstädtischen Bereich, vielleicht noch mit Eventflächen und dann natürlich auch nochmal den gesellschaftlichen Vorteil, diese Schule dann vielleicht unentgeltlich, diese Halle unentgeltlich der Schule zur Verfügung zu stellen und dann in anderen Tageszeit und am Wochenende damit Geld zu verdienen. Ne, das ist Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Und wenn wir es hinbekommen, diese Halle wirklich so multifunktional zu machen, zum Beispiel durch diesen innovativen Boden und vielleicht noch mit anderen Möglichkeiten, Buchungssystemen, Abrechnungssysteme, dann kann diese Halle ohne großen Umrüstvorgang von morgens bis abends und am Wochenende genutzt werden. So, und das, glaube ich, wenn Sie mit einem Banker sprechen, dann sagen, wer hat denn den Mietvertrag dazu? Ja, genau. Wer ist denn
wie
der Betreiber?
Wie kompliziert ist das denn jetzt plötzlich zu rechnen?
Ja, aber der Witz ist doch, wenn Sie von einem Wohnkomplex stehen, dann würde man sagen, ja, der Wart, der durch die Mietvertragslaufzeit ist 3 Monate, weil jeder Mieter 3 Monate kündigen kann. Da sagt ja bei deiner Wohnanlage keiner, ja, kaufe ich nicht, weil wir haben ja nur einen Wall von 3 Monaten. Da weiß jeder, der Bedarf nach Wohnraum ist so hoch, wenn der eine auszieht, kommt der andere. Und die Idee ist eigentlich, mit dieser innerstädtischen Flächen, wenn wir die so hinbekommen, auch mit Coworking und dieser Sporthalle, der Bedarf von Menschen an innerstädtischem Raum ist so hoch und der wird nie weggehen. Ja? Wir müssen halt unsere Immobilien dahin bringen, dass sie halt reagieren können. So, und dafür ist Digitalisierung und Innovation und Fortschritt, glaube ich, ein Schlüssel. Ja, früher hätte man wahrscheinlich mit Teppichen gearbeitet oder sowas. Ja? Ja. So, und das braucht es halt jetzt irgendwann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, und dann kommt das zumindest die Finanzierungsperspektive rein, dann muss man halt das Banken erklären. Ne? Und ich glaube, dafür brauchst du diese Pilotprojekte, dass man sagt, diese Flächen sind so wertvoll, du kannst mit der Fläche so viel Geld verdienen, du hast keine Umrüstungskosten, du hast keine Leerstandsrisiken, du hast keine großen Instandhaltungskosten und diese Fläche ist so produktiv, dann wird wahrscheinlich irgendwann mal in 3, 4, 5 Jahren, wenn das mal nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch an anderer Stelle, ist ja nicht nur eine Sporthalle, kann ja auch anders sein, kann zum Beispiel eine Eventhalle sein, ne, wo die jeden Abend ausgelastet ist. Gibt's ja in jeder Stadt. Die sind meistens aber dann in alten Industriegebieten oder sowas. Mhm. Aber sowas in der Stadt, das so ein bisschen, ne, ich glaube schon fest daran, dass Immobilien im Innenstadtbereich viel mehr gemanagt werden müssen. Wir müssen weg von diesen 10-Jahres-Mietvertragsfantasien, sondern wirklich gucken, wir müssen Immobilien so machen, dass sie mit wenig Aufwand gemanagt werden können und maximal produktiv sind. Und das ist, glaube ich, das ist Nachhaltigkeit und das ist am Ende auch die Wertstabilität, die wir alle brauchen.
Ja. Und das ist genau dieser Paradigmenwechsel, ne? In allen Disziplinen. Also diese Flexibilität, die ein Gebäude braucht. Also man muss ein Gebäude neu denken und man muss diese Nutzung neu denken. Und da hängen aber ja alle dran. Das ist ja dann nicht nur der Entwickler, der Investor muss das auch verstehen, der vielleicht vorher einfach nur gesagt hat, ich habe hier meinen Bürofonds, da müssen halt Büros rein. Ne? So, also die gibt es dann vielleicht in der Form gar nicht mehr so klar. Und eine Bank muss das rechnen können und Betreiberkonzepte müssen dazu und alles, was da dran hängt. Also das ist ein spannender Punkt. Das ist vielleicht sogar die größere Herausforderung, irgendwie so dieser Shift im Kopf. Ne? Technologisch, wie das Beispiel mit so einem Boden zeigt, kann man wahrscheinlich fast alles machen.
Ja, und das Spannende ist, ich hab das letztens in einer kleinen Runde mal vorgestellt und dann waren auch viele Investoren da, so viele Allgemeinflächen, so viele die Nebenkosten. Das waren die Dinge, die Investoren umtreiben. Ne? Und erstens, glaube ich, die Nebenkosten von einem Hochhaus, ja, die sind ja auch, also da diskutiert keiner erstmal so, ne? Und ich habe auch in meiner Vergangenheit in alten Jobs als Projektentwickler auch viel an peripheren Standorten Projektentwicklung gemacht, an einen Single-Tenant vermietet, 10.000, 15.000, wo ich jetzt schon weiß, dass der in 5 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, der zieht aus. So. Nur ich würde sagen, die gleichen Investoren, die jetzt so ein Nebenkostenthema aufmachen, bei so multifunktionalen Gebäuden, die haben das mit 26-fach gekauft, ja, damals schon zu einer überhöhten Miete, weil es war custom-made für ein DAX-Unternehmen oder was auch immer. Das Ding ist, da können die 50% an Wert abschreiben in 5 Jahren. So, mhm. Und da müssen wir reden, nicht über 2 Euro Nebenkosten oder sowas, ja, sondern da reden wir über ganz andere. Ich will nur sagen, aber das war bankable, ja. Das sind dann so, da hat jeder Banker gesagt, okay, 10 Jahre DAX-Konzert, bla, 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 Lead, Platin auch noch klar. Und ach so, ein U-Bahn ist in 500 Meter Entfernung und das Autobahn ist auch in der Nähe. So. Aber was da an Wert vernichtet wird, ja, weil einfach die Nutzerpräferenzen sich ändern in den nächsten Jahren, ist ja Wahnsinn, ne? Also ich will das ja nicht, aber meiner Meinung nach dieses Risiko dieser massiven Abschreibung werde ich nie haben in einem innerstädtischen, nachhaltig gebauten, ökologisch hochwertigen Gebäude, was sich auf verschiedene Nutzungsarten anpassen lässt. Nie. Da habe ich mal vielleicht dann für eine Fläche erhöhte Ausbaukosten. Aber die Frage ist ja nicht, ob eine innerstädtische Immobilie genutzt wird, wenn sie, sag mal, multifunktional gebaut ist, sondern immer nur die Frage, wie. Mhm. Und übrigens, ob und wie, diese Frage habe ich in peripheren Standorten nicht.
Und ich glaube, dieser Punkt ist, da haben wir auch schon öfter hier in den Gesprächen drüber gesprochen, du hast das eben auch mal gesagt, frühzeitig einfach Disziplin mit am Tisch haben und sich Gedanken machen, wie man das eigentlich clever umsetzt. Weil dann kann man es ja auch so gut wie möglich kostengünstig vielleicht machen. Ich meine, warum werden Projekte oft teuer? Weil am Anfang nicht die richtigen Leute zusammengesessen haben und man im Nachhinein dann oder mittendrin meistens irgendwie merkt, oh, jetzt müssen wir aber, keine Ahnung, dieses und jenes ändern.
Ne? Ja, aber das Ernüchternde ist einfach, wenn man über innovative Konzepte spricht. Es hört sich dann vielleicht ein bisschen anmaßend an, aber man kommt schnell an den Punkt, wo man einfach auch keinen richtigen Gesprächspartner hat. Ja, weil es einfach in dem Bereich wirklich zu wenig Erfahrung gibt oder zu viele Leute, die out of the box denken. Ne? Also ich glaube, so unser Ansatz ist ja bei uns, wir können ja ganz anders denken. Ne? Wir haben die Immobilien im Eigentum, das ist ein riesen Vorteil. Wir wollen sie immer im Bestand halten und wir wollen die Wertschöpfungskette nicht rausgeben. Wir wollen die Entwicklung selbst steuern. Wir wollen das Asset Management selbst steuern. Wir haben jetzt das Property Management wieder reingeholt und werden aus Perspektive das Facility Management selbst aufbauen. Und arbeiten jetzt, weil ich das glaube, dass das wichtig ist, überlegen wir auch, ob wir das Thema, sagen wir mal, Hotel Service Apartments, die Kompetenz auch selbst aufbauen. Okay. Dass wir einfach, weil wir merken, wie betreibt man so einen Playground, wie wir in Frankfurt nennen, ne? Mit Basketballhalle, mit Konzerthalle, mit Fitnessangeboten. Diese ganzen Dinge. Ich habe viele Gespräche geführt, aber dann wird es dann recht dünn, ne? weil es einfach nicht gibt. So. Und sag mal, unser Portfolio, also nicht unser Portfolio, sondern das Portfolio von den Unternehmen, für die wir arbeiten, ist so groß, dass es einfach irgendwann auch sinnvoll ist, dieses Service halt irgendwie auch selbst aufzubauen. Ne? Also wir haben nicht nur ein Frankfurt-Projekt, wir haben ja noch ganz viele andere. Und das ist, glaube ich, ja genau der Punkt. Ne? Ich muss eigentlich from the scratch, vom Anfang, so ein Projekt durchdenken. Ja, nicht nur sagen, tolle Nutzungsart für Investoren, sondern okay, wie kann es betrieben werden, wie kann ich die Nebenkosten reduzieren, wie kann ich die Allgemeinflächen reduzieren, damit die Belastung der anderen Mieter nicht zu hoch wird, dass die Flächen maximal produktiv sind, wie reinige ich am Ende, am Anfang, ne, wie schaffe ich es, möglichst wenig Personal einsetzen zu müssen, ne, um damit halt auch so ein Betrieb effizient ist. Also das sind die ganzen Fragestellungen und da gibt es, ehrlich gesagt, das hört sich bescheuert an, aber ich hab noch nicht getroffen, es gibt nicht den einen Berater, der dir helfen kann. Das ist unsere Erfahrung, dass wir einfach versuchen, in jedem Projekt zu lernen und einfach Konzepte zu machen, die halt sinnvoll sind. Und halt immer aber, ist unsere Maßnahme, unsere Projekte dürfen jetzt keine Sonderprojekte sein, sondern die müssen am Ende doch immer fungibel sein und marktkonform. Das ist immer so die Maßgabe, ne? So, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie irgendwas bauen, was dann stuck ist, ne, in der Situation. Und das ist die Herausforderung. Aber das ist halt einfach mit einem eigenen Team, das zu arbeiten mit verschiedenen Disziplinen, natürlich immer mit Architekten, Fachplanern, natürlich klar, ne? Also wir haben immer ein großes Thema, aber glaube ich, diese originären Perspektiven einzunehmen, da bist du stärker, wenn du die im eigenen Haus hast, als wenn du eine andere Perspektive reinholst, die sieht selten das Gesamtpaket. Das ist meine Erfahrung. Deswegen versuchen wir jetzt irgendwie so ein bisschen die vertikale Wertschöpfung dieser Serviceleistungen vom Development bis runter zum Facility Management, zumindest die Kompetenz im eigenen Haus haben, damit man dann wirklich so ein, wir nennen das so einen 360-Grad-Ansatz bei Midstart, dass wir bei Midstart einfach so mal ein Projekt von vorne bis hinten konzipieren können. Und wir haben auch jetzt Guidelines gemacht, schon vom Facility Management ins Development rein. Ja, ich meine, das ist so lebenszyklusübergreifende Planung, hieß das, war früher mal ein Trend, dann ist es wieder anscheinend in Vergessenheit geraten. Und wenn Sie mal Projektentwickler fragen, ob Sie in der Planung im Prinzip schon mal das Reinigungskonzept und wo sitzen die Revisionsklappen, also wenn man teilweise rumläuft, sich Projekte anschaut, da wird das häufig vergessen. Und ich glaube, das ist aber auch ein kleiner Baustein für ein nachhaltiges Produkt. Ja?
Mhm, genau. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort fast, also dass du gerade gesagt hast, sinnvolle Konzepte. Also ich glaube, das trifft es perfekt und fasst es wunderbar zusammen. Wir haben aber noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, ob du einen Tipp verraten möchtest. Denn wir haben ja jetzt viel über Innenstädte gesprochen und sind auch immer wieder natürlich auf Frankfurt, aber auch auf Köln zurückgekommen, wo wir hier sitzen. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, welche Innenstadt man sich mal genauer anschauen sollte?
Also ich bin kein Freund zu sagen, fahren Sie mal nach Kopenhagen, wie jeder erzählt. So, ne?
Kopenhagen sagt jeder, ja.
Schön. Ja, weil, nein, also ich glaube, meine Stadt, wir sitzen hier leider jetzt in Köln, ja. Aber ich finde, wenn man sich gelungene Stadtentwicklung mal anschauen würde, oder was Stadtentwicklung bewirken kann, dann muss man gar nicht so weit fahren, dann kann man mal nach Düsseldorf fahren. Mhm. Ja, und ich finde, mit Düsseldorf ist einfach, was da entstanden ist, da zeigt die Wirkung, ne? Und wenn man es richtig macht, Düsseldorf finde ich immer mit dem Bild, wo man herkommt, ne? Und was entstanden ist. Das finde ich bemerkenswert, hat auch seine Schwachstellen, wie jede Stadt. Die Stadt muss ja nicht den Anspruch, perfekt zu sein, ne? Aber da finde ich die Qualität, die da jetzt entstanden ist in der Stadtmitte, die vielleicht noch entsteht, wenn mit der Oper, die da jetzt entwickelt wird und auch wenn das Karschhaus dann fertig wird. Ne? Das sind ja so tolle, spannende Plätze und auch immer die Durchwegung zum Rhein runter, ist da schon, glaube ich, sehr, sehr gut geworden im Vergleich, wo man herkommt. Deswegen, also ich finde, Düsseldorf anzuschauen, wie war es vorher, wie hat sich die Stadt entwickelt, wie verhalten sich die Menschen, ist das ein schönes Beispiel, was durch eine geordnete, strukturierte, langfristige Stadtentwicklung entstehen kann.
Ja, also kann ich als zugezogener Kölner auch sagen, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin echt gerne in Düsseldorf. Die haben halt einfach auf ganz lange Sicht ein paar richtig gute Entscheidungen getroffen. Ne? Den Rhein-Ufer-Tunnel und solche Geschichten, die der Stadt einfach, die an den Rhein angebunden hat. Da sieht man leider dann zum Beispiel in Köln ja das Gegenbeispiel, also da ist es ja abgetrennt. So, also da sieht man aber, wie wichtig so eine langfristige, kompetente Planung dann ist.
Und vielleicht, wenn ich eine Sache noch sagen darf dazu, was ich auch perfekt finde, was in Düsseldorf gelungen ist, jetzt auch die Standortentscheidung für die Oper in den Galeria.
Ja.
Das ist eigentlich perfekt. Wenn ich so eine große Entscheidung habe für den Bau einer Oper, gibt es auch andere Beispiele, wo man... Das ist schon ziemlich clever, um da einen Anker zu setzen, weil man weiß, die Innenstädte, die Fußgängerzone werden sich verändern. Und dann bewusst so ein großes kulturelles Großprojekt dann dahin zu setzen als Anker, das ist clever. Ne? Häufig werden dann so Großprojekte in den Hafen gesetzt oder irgendwo hin. Aber das zu nutzen, um dann wirklich auch, sag mal, Stadtbelebung zu machen in der Innenstadt, das finde ich einen sehr cleveren Zug und das fördert im Prinzip dann auch die Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung. Ne? Und weil so kann man im Prinzip eine Stadt modellieren und natürlich dann auch Impulse setzen. Ne? Und das finde ich in Düsseldorf gut gelungen. Und daran können sich natürlich auch andere Städte natürlich auch ein Beispiel nehmen.
Ja, dann sind wir gespannt, welche Impulse in Frankfurt passieren mit eurem Projekt und in den ganzen anderen Städten, wo ihr seid. Du hast es eben gesagt, das ist ja nicht das einzige Projekt. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke und für die Ideen und viel Erfolg auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäre im Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, Wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.